Die Predigt heißt auch so, als ob sie nur für dich geschrieben wurde. Die Botschaft deines Lebens. Ja, Leben mit Vision, Teil 16 ist heute dran. Und ich heiße jetzt alle herzlich willkommen, die jetzt hier sitzen und die noch dazugekommen sind, aber auch alle, die jetzt gerade die CD anhören, die über unseren Podcast diese Botschaft viel später vielleicht hören oder über einen Download aus unserem Internet. Herzlich willkommen zu dieser 16. Folge, auch besonders für die, die an der Aktion teilnehmen, Briefe mit Vision und das heute vielleicht mit der Post gerade bekommen haben. Schön, dass Sie das hören, dass ihr das hört und hier jetzt auch hier seid im Christuszentrum. Es ist gut, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr euch mit Gott und seinem Plan für euer Leben beschäftigt, denn ich glaube, es gibt tatsächlich nichts Wichtigeres, worin wir unsere Zeit investieren können. Es gibt viele wichtige Dinge, die wir tun müssen und zu tun haben, aber es gibt nichts, was wirklich wichtiger wäre, als sich mit der Ewigkeit zu beschäftigen und sich vorzubereiten auf das, was kommt, wenn dieses Leben vorbei ist, um festzustellen, dass wir schon in dieser Zeit diesen Gott sehr lebendig erleben. Das letzte Mal haben wir uns mit unserer Berufung zu dienen auseinandergesetzt. Wir haben dabei Folgendes herausgefunden. Wir haben festgestellt, Diener denken mehr an andere als an sich selbst. Diener denken wie Verwalter, nicht wie Besitzer. Diener denken an ihre Arbeit, nicht daran, was andere tun. Sie müssen sich nicht immer vergleichen oder messen mit anderen, sondern sie tun, was sie tun, von ganzem Herzen. Und dass Diener ihre Identität aus Christus beziehen, nicht aus ihrer Leistung zum Beispiel. Wir haben gesagt, Diener sehen den Dienst als eine Gelegenheit und nicht als einen Zwang. Wir haben uns darüber unterhalten, dass zwei denselben Dienst tun können, dieselbe Qualität sogar, und doch der eine Dienst in der Ewigkeit verloren sein wird und der andere, der wird herrlich erscheinen, weil die Motivation unterschiedlich war. Ich kann die richtigen Dinge aus den falschen Motiven tun und sie werden falsch sein. Ihr erinnert euch. Außerdem konnten wir sehen, dass wenn wir uns selbst heraus, wenn wir erkennen, wir sind schwach in uns, wir haben keine eigene Stärke und Kraft oder uns unfähig fühlen, dass dann Gottes Stärke in eine ganz neue Dimension zum Einsatz kommt. Heute starten wir in das fünfte und letzte Lebensziel, das Gott für uns und mit uns dann auch hat. Und das heißt, du wurdest erschaffen, um einen Auftrag zu erfüllen. In Sprüche steht, wer Gott gehorcht, verhilft anderen zum Leben. Ein weiser Mensch gewinnt die Herzen. So, wir sind für einen Auftrag erschaffen. Warum sonst sollte Johannes schreiben, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Das war ein Zitat des Herrn Jesus selbst. Jesus sagte, genauso wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Oh, heißt das, wir sind wie Jesus? Die Bibel sagt das so, dass du einen Dienst haben solltest, der ist wie der von Jesus selbst. Das ist herausfordernd, oder? Also für mich ist es immer wieder herausfordernd, wenn mir das so klar wird und ich sehe, wow, Gott, du hast einen Maßstab, der sprengt alle religiösen Vorstellungen von, ja, man gibt es ja die falsche Idee von Demut. Demut heißt, oh, ich bin klein und schwach und kann nichts. Und Gott sagt, demütig zu sein, heißt mit dem Wort Gottes übereinzustimmen, selbst wenn ich es nicht fühle und nicht erlebt habe. Zum Beispiel, wenn Gott sagt, ich soll das tun, was Jesus getan hat, wow, dann kann ich sagen, ich fühle mich nicht danach, ich kann das nicht. Oder ich kann sagen, okay, Gott, wenn du das mir zutraust, dann hast du offensichtlich mehr Glauben in mich als ich in dich. Und dann lasse ich mich drauf ein und dann will ich das haben. Und ich verändere mein Denken und entwickle mich in die Richtung, die Gott für mich hat. In der Apostelgeschichte steht, wichtig ist nur, dass ich bis zum Schluss den Auftrag erfülle, den mir Jesus, der Herr, übertragen hat. Das wird an einem bestimmten Punkt deiner, ihrer Existenz das Einzige sein, was noch zählt. Dann, wenn die Jugend keine Rolle mehr spielt, die vielleicht längst vorbei ist, wenn deine Familie, so wie sie ist, schon gar nicht mehr existiert, weil die Kinder längst aus dem Haus sind, all das, wenn du vielleicht schon längst nicht mehr graue Haare hast, sondern vielleicht gar keine mehr. Irgendwann, früher oder später, kommt genau der Punkt, wo wir feststellen werden, was wirklich zählt. Und meine Vision ist, dass ich euch diese Sache vorziehe, dass er die so früh wie möglich für euch erkennen könnt und sagt, hey, stimmt, darum geht's eigentlich. Und ich lebe jetzt schon in dem hundertprozentigen Willen Gottes und warte nicht drauf, bis mich andere Dinge dahin drücken, dass ich merke, ja, eigentlich ist es so. Ich möchte meine Kraft Gott geben, nicht erst mein Alter, wenn nichts mehr übrig ist. Ich möchte alles, was ich heute habe an Kraft in Gottes Reich investieren können. Unser Leben ist kurz genug. Du hast deinen Auftrag und Gott ist in dieser Welt am Werk und er möchte, dass du dich ihm anschließt. Dies ist dein Auftrag oder deine Mission. Und Mission is possible, sagte mal jemand. Mission ist möglich. Nach Gottes Vorstellungen solltest du sowohl einen Dienst innerhalb des Leibes Christi als auch einen Auftrag in der Welt übernehmen. Du dienst also anderen Christen und Nichtchristen. Die Erfüllung dieser Mission in der Welt ist Gottes fünfte Zielvorgabe für dein Leben. So ist dein Auftrag sowohl persönlich als auch universell festgelegt von Gott. Und einen Teil deines Auftrags teilst du mit allen anderen Christen. Der andere betrifft einzig und allein dich selbst. Wir werden heute und in den letzten beiden Predigten dieser Predigtserie mit beiden Bereichen uns beschäftigen. Heute mit dem ersten, nämlich mit dem allgemeinen Auftrag, den jeder Christ von Gott her hat. Das Wort Mission, das stammt vom lateinischen Wort für senden. Ein Christ zu sein bedeutet also, als ein Repräsentant Christi in die Welt gesandt zu sein. So schreibt Johannes, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ein Zitat Jesu. Woanders heißt es, als Botschafter, an Botschafter statt bist du gesandt. Jesus war sein Auftrag hier auf der Erde ganz klar. Schon im Alter von 12 Jahren sagte er, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. 21 Jahre später am Kreuz sagte er die kurzen 3 Worte. Es ist vollbracht. Wie 2 Buchdeckel schließen diese beiden Schriftstellen ein erfülltes, sinnvoll gelebtes, zielorientiertes Leben ein. Jesus vollendete den Auftrag, den der Vater ihm gegeben hatte. Die Aufgabe, die Jesus hier auf der Erde hatte, ist nun unsere Aufgabe, denn wir sind der Leib Christi. So was er in physischer Gestalt hat, sollen wir als seine geistliche Gestalt, als die Gemeinde Christi, wir sind Teil der weltweiten Gemeinde Christi, die aus unzähligen Gemeinden und Denominationen und Kirchen besteht. Worin besteht diese Aufgabe? Ganz schlicht und ergreifend und so, dass die meisten sie längst kennen. Gott hat gesagt, wir sollen Menschen mit ihm bekannt machen. Das ist der Job. Darum sind wir hier. Er hat uns beauftragt, sagt der Korintherbrief der 2., diese Botschaft überall zu verkündigen. Schön, wenn Paulus das sagt und in der Wir-Form spricht und wir an vielen Bibelstellen auch nachher noch rausfinden werden, dass es ein ultimativer, ein universeller Auftrag von Gott für jeden einzelnen Gläubigen ist, der diesen Auftrag annimmt. Gott hat uns erlöst und uns mit sich versöhnt, damit wir die 5 Aufträge erfüllen können, für die er die Menschen geschaffen hat, die wir ja in dieser Serie uns angeschaut haben. Der erste Auftrag war, ihn zu lieben. Und ihr werdet merken, dass ein Auftrag erst dann möglich ist, wenn der vorige auch wirklich gelebt wird. Ihn zu lieben. Das zweite ist, Teil seiner Familie zu sein. Jeder Christ sollte in eine lokale Gemeinde gehören, wo Gott ihn hineinberuft und wo er treu mitarbeitet, mit dabei ist, seinen Zehnten gibt und richtig die Ärmel hochkrempelt und sagt, Pastor, was kann ich tun? Wo kann ich mithelfen, Gemeinden zu bauen? Jeder Christ sollte in einer geistigen Familie verbindlich sein. Der dritte Auftrag war, ihm ähnlich zu werden. Und das folgt wieder den ersten beiden. Wenn ich Gott liebe und aus Liebe auch Gott gehorche, auch die Dinge, die ich vielleicht gar nicht so für mir ausgesucht hätte, dann fange ich an und werde ihm immer ähnlicher. Denn Menschen um mich herum prägen mich. Und eine Gemeinde prägt immer jeden Einzelnen, selbst den Pastor. Wir prägen einander bei jeder Begegnung, die wir haben. Und der vierte Auftrag, ihm zu dienen, den haben wir uns das letzte Mal ja abschließend angeschaut, um dann heute in den 5. zu kommen, nämlich anderen von ihm zu erzählen. Das sind die 5 biblischen Aufträge, die Gott für jeden Christen hat. Wenn wir zu ihm gehören, dann gebraucht Gott wiederum uns, um andere Menschen zu erreichen. Er rettet uns und sendet uns dann aus. Ich muss ehrlich sagen, viele bleiben bei der ersten Stufe stehen. Oh, ich bin gerettet. Halleluja. Sie singen Lieder in jedem Gottesdienst und freuen sich ihrer Rettung, aber vergessen völlig, dass damit ein Auftrag verbunden war. Ich habe ein paar Mal schon die Geschichte des Dienstwagens erzählt. Ich finde, das ist ein plastisches Bild. Wenn ich als Unternehmer einen Mitarbeiter habe und dem einen Dienstwagen zur Verfügung stelle, damit er Kunden akquiriert oder Verträge schreibt, keine Ahnung, einen Job tut, und der kommt dann nach einem halben Jahr und bedankt sich für den fantastischen Wagen und sagt, boah, ich habe damit so viele tolle Sachen erlebt. Wir sind in Urlaub gefahren, 3-mal. Ich habe ihn jetzt sogar vermietet gegen Geld. Ich kriege richtig Geld noch dafür. Und ich habe alle möglichen Verwandten besucht. Das war einfach eine tolle Erfahrung. Du bist ein toller Chef. Da würde ich vielleicht mich fragen, irgendwas hast du nicht verstanden. Ich gab dir den Wagen, aber mit einem Auftrag. Der Wagen sollte dir helfen, den Auftrag auszuführen, den ich dir gegeben habe. Ach, den Auftrag habe ich ganz vergessen. Und so geht es manchen Christen, meine Beobachtung. Wir freuen uns an all dem, oh Gott heilt uns, fantastisch, Gott tut Wunder unter uns, Gott hört meine Gebete, Gott hat eine Beziehung mit mir. Wir erleben das alles und vergessen dann ganz, ja, aber eigentlich war das ja verbunden mit einem Auftrag. Nämlich den Auftrag, diese Liebe weiterzugeben. Wenn Gott dir Überfluss gibt und der Überfluss, der läuft nur ins Rinnsal, dann bringt er niemandem was, stimmt's? Wenn Gott mir Überfluss an Liebe gibt, dann ist er dafür da, dass ich die Liebe an andere weitergeben kann und sie zu der Quelle der Liebe führe, die Christus ist. In jedem anderen Bereich ebenso. So, wir sind die Überbringer von Gottes Liebe und seiner Absichten für diese Welt. Und Menschen, die sich hier im Christuszentrum bekehren, die werden anschließend in ihrem Glauben befestigt und darin trainiert. Und in der Regel, wer das möchte, ist kein Zwang, aber wir ermutigen dazu. In der Regel werden sie innerhalb von 1 bis 2 Jahren selbst wieder von uns ausgesandt, das Gleiche zu tun. Das ist der Grund, warum wir so viele Zellen haben, Kleingruppen, wo sich Menschen hinwenden können, die neugierig sind, mehr von Gott zu erleben und erfahren. Wir tun diesen Dienst sehr erfolgreich in diesen Kleingruppen. Und jemand, der durch solch eine Zelle gut ausgerüstet wurde, der öffnet dann nach einem Training seine eigene, dient in gleicher Weise wieder anderen Menschen, in der Regel Menschen seiner Umgebung, von seiner Arbeit, von seiner Familie und seinem Freundeskreis. Und Menschen werden gerettet und kommen hierher und erleben Gott in einer Weise, wie sie es sich nie für möglich gehalten haben. So, die Erfüllung deiner Mission auf dieser Erde ist ein wichtiger Bestandteil deines Lebens zur Ehre Gottes. In der Bibel finden wir diverse Gründe, warum wir unsere Aufgabe so wichtig nehmen sollten, wie sie auch ist. Erstens, deine Mission ist eine Fortsetzung der Mission Jesu in dieser Welt. Jesus berief uns nicht nur, um zu ihm, zum Glauben an ihn zu kommen, sondern auch, um für ihn loszugehen. Ihr könnt das nicht trennen, lest das Neue Testament. Niemand käme auf die Idee, der das ernsthaft liest, dass das nicht so ist. Deine Aufgabe ist so wichtig, dass Jesus sie 5-mal wiederholt hat, auf 5 verschiedene Arten, in 5 verschiedenen Büchern der Bibel. Es ist, als würde er sagen, ich möchte wirklich, dass du das verstehst. Studiere diese 5 Befehle Jesu und du wirst die Einzelheiten deiner Aufgabe hier auf Erden erkennen. Das Wann, das Wo, das Warum und auch das Wie. Im Missionsbefehl sagte Jesus zum Beispiel, um eine dieser Stellen zu nennen, darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Dieser Auftrag gilt allen Menschen, die Jesus nachfolgen. Nicht nur den Pastoren und Missionaren. Ehre sei Gott. Wir wären arm dran, wenn das die einzige Gruppe wäre, die das täte. Es gilt dir und du hast keine Wahl. Darf ich dir das so deutlich sagen? Das hier ist kein Missionsvorschlag. Unser oberster Befehlshaber, Jesus Christus selbst, gab uns einen klaren Befehl. Ich habe 4 Jahre Bundeswehr hinter mir. Ich weiß, wie Befehl und Gehorsam funktionieren. Ich habe es für mich schätzen gelernt. Ich habe da gute Vorgesetzte gehabt und habe wirklich gemerkt, wenn das in einem guten Geist kommt, von integren Persönlichkeiten, ist das ein Segen, weil die Sache gut ist. Die läuft. Ne? Es gibt auch Missbrauch und da gibt es andere Erfahrungen, weiß ich. Wenn ihr aus einem totalitären Regime kommt, werdet ihr das sicherlich nicht so sehen können. Aber wenn mein oberster Befehlshaber, Jesus Christus, den ich noch dazu sehr gut kenne, mir etwas befiehlt, heute Morgen sagt er mir, du betest heute nicht mit diesen Menschen, die ich angesprochen habe, sondern genau die 3 Paare, die ich dir jetzt zeige, schickst du nach vorne. Und das habe ich gemacht. Seht ihr, wenn dir dein Oberbefehlshaber einen Befehl gibt, dann frag nicht nach, sondern mach's einfach. Weil Jesus Christus ist nicht wie ein Mensch. Er ist perfekt. Und wenn er dir was sagt, machst du nie was falsch, selbst wenn es am Anfang so aussieht. Manches Mal sah es so aus, oh, wird eine Katastrophe, aber es wurde letztlich immer sehr, sehr gut. Amen. Stell dir vor, wie der Herr den ersten Menschen gemacht hat und alle Engel drumherum standen und dachten, oh Gott, was wird das denn? Und es wurde gut, Ehre sei Gott. Du bist heute da und ich bin da, weil Gott sich getraut hat, das durchzuziehen. Halleluja. Vielleicht hattest du bisher keine Ahnung, dass Gott dich für die Nichtchristen in deinem Umfeld zur Rechenschaft ziehen wird. In der Bibel steht, im Buch Hesekiel, dann bist du dafür verantwortlich, dass er die Gelegenheit bekommt, sich zu bessern und sein Leben zu retten. Warnst du ihn nicht, so wird er zwar sterben, wie er es verdient, aber dich ziehe ich dafür zur Rechenschaft wie für einen Mord. Ich meine, wir reden auch, das ist Hesekiel 3,18, gute Nachrichtübersetzung. Wir reden auch über die Furcht des Herrn. Und die Furcht des Herrn ist für mich eines der zentralsten Themen meines ganzen Lebens geworden. Nicht, dass ich Angst vor Gott habe, überhaupt nicht, aber ich habe sehr großen Respekt. So wie die Amerikaner haben ja dieses Sir noch mit drin, je nachdem wie der Vater mit dem Sohn spricht, dann antwortet der Sohn, yes, Sir. Weil er in diesem Moment weiß, jetzt ist es nicht mein Papa, der jetzt gerade mit mir knullt, sondern jetzt gibt mir mein Papa eine klare Anordnung und er erwartet, dass ich es auch genauso tue. Das haben wir im Deutschen nicht so, das wird sich künstlich anhören. Aber so gehe ich mit meinem himmlischen Vater auch um. Es gibt Momente, da knuddel und knutsche ich einfach mit ihm und es ist einfach nur schön. Und dann gibt es Momente, wo er ganz klar mir eine Order gibt und sagt, und das möchte ich, dass du jetzt tust. Und da fange ich nicht an zu lamentieren und zu diskutieren, oh Gott, ich kann das aber nicht oder ich will. Ja, Herr. Du bist vielleicht der einzige Christ, den einige Menschen jemals kennenlernen. Und deine Aufgabe ist es, ihnen von Jesus zu erzählen. Der zweite Punkt, warum dein Auftrag so bedeutungsvoll ist, ist der, deine Mission ist ein wunderbares Vorrecht. Natürlich ist es eine große Verantwortung, aber es ist auch eine unbeschreibliche Ehre, von Gott gebraucht zu werden. Paulus sagte das so, obwohl ich sein Feind war, hat er mir den Auftrag gegeben, seine Versöhnungsbotschaft zu verbreiten. Haben wir eben kurz gehört vom Saulus, der die Christen gejagt hat und teils wurden sie getötet dadurch. Er hielt sogar bei der Steinigung des Stephanus die Kleider der brutalen Mörder. Und den hat Gott gerettet und hat ihm sogar einen Auftrag gegeben, andere zu Christen zu machen. Ist es nicht interessant, wie Gott jeden nehmen kann? Die Vergangenheit interessiert Gott nicht wirklich. Ihn interessiert vielmehr deine Zukunft, denn er hat einen Plan dafür. Und dein Plan, der Plan Gottes für deine Zukunft, ist nicht die Fortsetzung der Ergebnisse deiner Vergangenheit. Letzteres ist das, was du automatisch haben wirst, wenn du Christus nicht als Herrn annimmst. Du wirst automatisch die Fortsetzung deines Lebens erleben. Genauso wie es angefangen hat, wird es weitergehen. Alles, was du ausgesät hast in der Vergangenheit, wird in der Zukunft aufgehen. Und das ist eine Katastrophe für jeden von uns. Aber wenn er kommt und macht einen Cut, dann verändert er unsere Zukunft, weil er einen neuen Reset macht, einen neuen Punkt Null setzt und sagt, und von jetzt an geht dein Leben neu los. Neue Chance, neuer Start. Und alles, was du jetzt machst, wird aus einer anderen Quelle gespeist. Nicht aus deiner Vergangenheit, aus deinen Erfahrungen, aus deinen Nöten und Ängsten, sondern aus mir. Ist das genial? Ich bin begeistert darüber. So, deine Aufgabe beinhaltet zwei Privilegien. Erstens, mit Gott zu arbeiten und zweitens, ihn zu repräsentieren. Wir hatten gestern einen fantastischen Brautvorbereitungskurs in Beirut. Es war einfach schön. 10 junge Frauen, die sich vorbereiten auf ihre Ehe und sagen, wir wollen eine Ehe beginnen nach Gottes Maßstab. Das ist Repräsentation Gottes. Wenn der erste Knabe in das Leben von so einer Frau reinkommt und merkt, was für ein Kaliber er da hat, dann wird er erst mal denken, wow, kein Sex vor der Ehe, nicht in einem Zimmer zusammen, mal übernachten wenigstens, nicht alleine irgendwo schmusen in der Ecke sitzen. Du repräsentierst hier wirklich jemanden, von dem ich noch nie gehört habe. Lass mal hören, was ist denn das für jemand, dieser Gott? Fantastisch. Die einen werden weglaufen, die anderen werden sich hingezogen fühlen und werden sagen, da will ich mehr von wissen. Ich habe schon viele Frauen gehabt, aber sowas habe ich noch nie gehört, noch nie erlebt. Das hört sich an nach was, was wirklich hält, was es verspricht. Wir werden Gottes Partner beim Aufbau seines Königreichs. Paulus nennt uns in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth Mitarbeiter. Ich bin Gottes Mitarbeiter. Und das ist ein Vorrecht. Es gibt Betriebe, wo Leute es wirklich für ein Vorrecht ansehen, dort Mitarbeiter zu sein. Ich weiß, mein Vater war jahrelang in einem führenden Herrenbekleidungsgeschäft auf der Zeil in Frankfurt. Nobel war der Name. Und er fühlte sich immer geehrt, dass er in dieser Firma arbeiten durfte. Das hat mir immer imponiert, auch als Junge schon. Da dachte ich, boah, guck mal, das ist jemand, der macht seinen Job nicht einfach wie jeder andere, sondern er fühlt sich geehrt, in dieser exklusiven Firma dort Teil des Ganzen zu sein. So wie viele von uns sich hier in der Gemeinde fühlen. Ich fühle mich geehrt, in dieser Gemeinde Pastor zu sein. Und nicht irgendwo, sondern hier bei den Menschen, die ich liebe und die ich kenne und von denen ich begeistert bin und Dinge sehe, die meinen Verstand oft sprengen. Viele von euch denken so groß und haben Visionen und haben Ideen und tun wirklich was und gehen darauf zu und verändern sich so überragend. Jesus hat unsere Erlösung gesichert, uns in seine Familie aufgenommen, uns seinen Heiligen Geist gegeben und uns dann zu seinen Botschaftern in dieser Welt ausgesandt. Und das ist ein Privileg. Im 2. Korinther steht: Uns Aposteln hat Christus den Auftrag und die Vollmacht gegeben, diese Botschaft überall bekannt zu machen. Ja, Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen ruft. So bitten wir im Auftrag von Christus: Bleibt nicht Gottes Feinde, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. 3. Punkt. Unsere Botschaft ist so bedeutend, weil anderen Menschen zu erzählen, wie sie das ewige Leben erhalten können, ist das Größte, das du für sie tun kannst. Wir hören ja oft soziale Projekte und da gibt es ja auch viele kirchliche Institutionen, die machen tolle soziale Projekte. Aber viele davon verbinden sie nicht mit der wichtigsten Botschaft von allem. Es ist gut, jemandem Nahrung zu geben, Kleidung, Wasser, dafür zu sorgen. Aber kommt das alleine vor, ohne dass gleichzeitig das Wort des Lebens gepredigt wird, ist es nur eine oberflächliche Hilfe. Versteht ihr? Denn die werden dann vielleicht satt und in Wohlstand in die Hölle fahren, anstatt vielleicht ein bisschen später einfach nur. Aber jemandem auf beide Seiten zu helfen, das ist viel wichtiger, ihnen beides zu geben. Nicht nur das Materielle, sondern auch das Geistliche. Wenn dein Nachbar Krebs oder AIDS hätte und du wüsstest ein Heilmittel, dann wäre es ein Verbrechen, diese lebensrettende Information zurückzuhalten, oder? Und noch schlimmer ist es jedoch, den Weg geheim zu halten, auf dem man Vergebung, Sinn, Frieden und ewiges Leben findet. Denn dieses Leben ist nicht alles. Manche glauben das immer noch, aber irgendwo glaubt es auch doch keiner so richtig. Es kann nicht alles sein, es ist nicht alles. Selbst die Atheisten, wenn du länger mit ihnen sprichst, irgendwas kommt doch noch. Gott hat uns genau gesagt, wie es weitergeht. Und hat uns zur Wahl gestellt, wo wir weiter sein möchten. Er sagt, ich möchte, dass alle gerettet werden. Aber ich zwinge niemanden dazu. Nur wer es nicht hört, verpasst doch jene Gelegenheit. Wir haben die beste Nachricht der Welt. Und sie mit anderen zu teilen, ist die größte Freundlichkeit, die du jemandem erweisen kannst. Selbst dann, wenn sie es ablehnen und dich auslachen, ist doch in Ordnung, entspann dich. Ist nicht so schlimm. Ich glaube, wie oft ich ausgelacht worden bin in meinem Leben, wenn ich von Jesus erzählt habe. Die einen waren neugierig und die anderen haben es verlacht, weil sie damit nicht umgehen konnten. Einige von denen, die gelacht haben, sind inzwischen längst bekehrt und auch dabei, aber sie haben ein bisschen länger gebraucht. Und bei anderen ging es einfach schneller. Und andere warten immer noch drauf. Und wir beten immer noch für sie an. Lassen sie nicht los. Und glauben, Gott hat auch für sie noch eine Chance. Christen, die Jesus schon lange kennen, die haben oft das Problem, dass sie vergessen, wie hoffnungslos es sich anfühlte, ohne Christus zu leben. Ich bin jetzt 20 Jahre Christ. Ich muss mich immer wieder erinnern. Ich bin wieder dankbar für jeden neuen Kontakt. Und so viele von euch haben sich in den letzten 2, 3 Jahren hier bekehrt. Die meisten, die hier sitzen. Und jedes Mal, wenn ich eure Geschichten höre, wo Gott euch rausgeholt hat, wie Gott euch verändert hat, wie Gott Heilung hineingebracht hat in völlig kaputte Beziehungen, Ehen, Arbeitsverhältnisse, psychische Erkrankungen. Gott hat hergestellt. Das macht mir Mut. Dann sehe ich, wow, es ist so ein großer Unterschied, mit oder ohne Gott zu leben. Es ist so lohnend, was wir hier tun. Es ist so wesentlich und wichtig. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern. In der Bibel wird darauf hingewiesen, nur Jesus Christus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet sie, sagt Apostelgeschichte 4, Vers 12. Nichts auf der ganzen Welt ist in der Lage, das zu tun. Keine Kirche kann das tun. Kein Christuszentrum kann das tun. Kein Christ kann das tun. Kein gläubiges Elternhaus kann das tun. Nicht die größte Spende meines Lebens kann mich retten. Allein Christus, allein die Beziehung zu ihm hält den geistigen Verwesungsprozess auf und macht ihn rückgängig und führt mich hin zu echtem Leben. Der vierte Grund, warum es so wichtig ist, ist, deine Mission hat Bedeutung für die Ewigkeit. Denn die wird sich darauf auswirken, wo andere Menschen die Ewigkeit verbringen. Und deshalb ist es weit wichtiger als jeder Job, als jede Auszeichnung, als jedes persönliche Ziel, das du in deinem Leben je erreichen wirst. Die Folgen der Erfüllung deiner Aufgabe werden ewigen Bestand haben, die Folge deines Jobs nicht. Die Welt wird vergehen mit allem, was darauf ist, das sagt die Bibel sehr klar. Nichts zählt so viel wie diese eine Sache, so viele Menschen wie möglich zu helfen, eine ewige, dauernde Beziehung mit Gott einzugehen. Ein Limburger Geschäftsmann sagte kürzlich, ich glaube, ich muss jetzt endlich damit anfangen, etwas für Gott zu tun. Mein ganzes Leben habe ich in meine Firma investiert. Mein Kind ist nicht daran interessiert, das Geschäft zu übernehmen. Gott wird mit Recht zu mir sagen, was hast du mit deinem Leben denn für mich getan? Als ich das hörte, das brach mir das Herz. Also genau das ist der Punkt. Wir tun viele Dinge und vieles ist gut, was wir tun, aber sind wir konzentriert auf das eine, was ewig bleibt? Malen wir es uns immer wieder vor Augen und ist es uns bewusst, dass es Wahrheit ist und nicht eine religiöse Spinnerei? Deshalb müssen wir unsere Mission ernst nehmen. Jesus sagte, solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Deine Zeit in dieser Welt läuft ab, also verschwende nicht noch einen Tag. Fang heute an, Menschen zu erreichen. Wir haben die ganze Ewigkeit, um mit denen zu feiern, die wir zu Christus gebracht haben. Aber wir haben nur wenig Lebenszeit, um sie zu erreichen. Das heißt nicht, dass du deinen Beruf aufgeben sollst, Vollzeit-Evangelist werden solltest. Gott möchte, dass du die gute Nachricht dort verbreitest, wo du gerade bist. Ob Schüler, ob Student, ob Mutter, ob Lehrer, ob Verkäufer, ob Manager oder was auch immer du bist. Du solltest jederzeit auf Menschen achten, die Gott dir in den Weg stellt und mit denen du über deinen Glauben sprechen kannst. Epheser 2, Vers 10 spricht davon, dass Gott Werke vorbereitet, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wenn wir also geistig unsere Augen aufmachen, werden wir immer mehr Werke sehen, die schon vorbereitet wurden, wo wir nicht verkrampft irgendwas rüberbringen, sondern wo es fließt, wo die Sache vorbereitet ist von Gott. Punkt 5, deine Mission gibt deinem Leben einen Sinn. Der Philosoph William James sagte, am besten setzt man sein Leben für etwas ein, das es überdauert. Nur das Reich Gottes wird alles überdauern, alles andere wird vergehen. Deshalb müssen wir zielorientiert leben, hingegeben an seine Ziele für uns. Erstens Anbetung, zweitens Nachfolge, drittens Gemeinschaft, viertens Dienst und fünftens Mission. Das ist nochmal eine andere Formulierung für diese fünf Ziele, die Gott hat. Anbetung, Nachfolge, Gemeinschaft, Dienst und Mission. Das Ergebnis dieser Aktivitäten wird alles überdauern und ewig Bestand haben. Wenn du es versäumst, deinen von Gott gegebenen Auftrag auf der Erde zu erfüllen, dann verschwendest du das Leben, das Gott dir gegeben hat. Paulus drückt es so aus. Aber mein Leben ist mir nicht wichtig. Vielmehr will ich den Auftrag ausführen, den mir Jesus Christus gegeben hat, die rettende Botschaft von Gottes Gnade und Liebe zu verkündigen. Es gibt Menschen auf diesem Planeten, die nur du erreichen kannst, weil sie dort leben, wo du lebst und weil Gott dich geschaffen hat, um dort zu sein. Wenn nur eine Person deinetwegen in den Himmel kommt, hat dein Leben schon etwas bewirkt, das Ewigkeitswert hat. Schau dir dein persönliches Missionsumfeld an und bete, Gott, welchen Menschen hast du in mein Leben gestellt, dem ich von Christus erzählen soll? Wo ist hier ein vorbereitetes Werk? Sechster Punkt. Sechster Grund für die Wichtigkeit dieses Auftrags. Gottes Zeitplan für diese Welt ist an die Erfüllung unseres Auftrags gekoppelt. In der heutigen Zeit besteht ein großes Interesse an der Wiederkehr Christi und dem Ende der Welt. Wann wird das geschehen? Kurz bevor Jesus in den Himmel auffuhr, stellten ihm die Apostel genau dieselbe Frage. Und seine Antwort war ziemlich aufschlussreich, denn er sagte, mein Vater hat festgelegt, welche Zeiten bis dahin noch verstreichen müssen und wann es soweit ist. Ihr braucht das nicht zu wissen, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an die äußersten Enden der Erde. Als die Jünger über Prophetie sprechen wollten, wechselte Jesus schnell das Thema in Richtung Evangelium. Er wollte, dass sie sich auf ihren Auftrag in der Welt konzentrierten. Er sagte im Wesentlichen: Die Einzelheiten meiner Rückkehr sind nicht eure Sache. Eure Sache ist die Mission, die ich euch aufgetragen habe. Konzentriert euch darauf. Es ist müßig, über den exakten Zeitpunkt von Jesus' Rückkehr zu spekulieren, denn er sagte: Den Tag und die Stunde, wann das Ende da ist, kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater kennt sie. Wenn Jesus sagte, dass nicht einmal er den Tag oder die Stunde wisse, warum solltest du versuchen, das herauszufinden? Die Sekte der Zeugen Jehovas, die hat das ja schon mehrfach versucht und ist immer ziemlich auf den Kopf geknallt damit. Das funktioniert so nicht. Ich bete dafür, dass es noch eine Weile dauert. Weil wir haben noch eine Menge zu tun. Ich möchte, dass noch viele Menschen Christus finden, bevor er wiederkommt. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass er kommt, aber ich bin nicht so egoistisch zu sagen, naja, hauptsächlich mir geht's gut. Ich habe Freunde, die gehen in die Hölle, wenn sie nicht ihr Leben verändern. Ich habe Leute, mit denen ich in der Schule gewesen bin, von denen ich weiß, dass sie keine Chance hätten, wenn Jesus morgen wiederkäme. Es gibt noch zu tun. Wir müssen diese Stadt noch durchdringen, dieses Land noch durchdringen. Wir reden von 2% wiedergeborenen Christen in Deutschland. Das hieße 98% sehen wir nicht in der Ewigkeit. Sorry, aber hier ist noch was zu tun. Wir haben noch was zu tun in diesem Land. So, was wir sicher wissen ist, Jesus wird nicht wiederkommen, bis jeder das Evangelium hören soll, der es oder gehört hat, der es hören soll. Jesus sagte, die Heilsbotschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. So, wenn du möchtest, dass Jesus Christus schneller wiederkommt, dann solltest du dich darauf konzentrieren, deinen Missionsauftrag zu erfüllen und nicht darauf, Mutmaßungen anzustellen. Es ist so leicht, von deinem Auftrag abgelenkt zu werden. Denn der Teufel hätte lieber, dass du alles andere tust, als deinen Glauben mit anderen zu teilen. Oh, mach doch mehr Lobpreis. Gottesdienste. Hab doch noch mehr Zeit in der Fürbitte oder im Gebet. Aber bitte geh nicht hin und sag irgendjemandem die Wahrheit. Das eine und das andere gehören nämlich zusammen. Aber wenn er es schafft, uns nur auf das eine zu konzentrieren, dann drehen wir uns wiederum nur um uns selbst. Wie wir es als Gemeinde auch jahrelang gemacht haben. Und wie es viele Christen heute tun, die drehen sich um sich selbst. Ja, was habe ich alles in Christus? Und das ist gut. Aber wenn das alles ist und ich es nicht einsetze, um Menschen zu erreichen, dann ist es umsonst. Aus Ewigkeitssicht. Halleluja. Er wird dich alle möglichen guten Dinge tun lassen, der Teufel, solange du dabei niemanden mit in den Himmel nimmst. Vergiss das nicht. Aber in dem Moment, in dem du deinen Missionsauftrag ernst nimmst, dann kannst du davon ausgehen, dass der Teufel dir das ganze Spektrum an Ablenkungsmöglichkeiten über den Weg schicken wird, was dir gefährlich werden kann. Und da ist alles denkbar. Und wenn das passiert, erinnere dich an die Worte Jesu. Wer anfängt zu arbeiten und sich dann durch irgendetwas ablenken lässt, kann Gottes Auftrag nicht ausführen. Denn es gibt sowas wie einen Preis für den Missionsauftrag. Wenn du deinen Auftrag erfüllen willst, dann musst du deinen Zeitplan aufgeben und Gottes Zeitplan für dein Leben akzeptieren. Und das ist oft das Schwierigste dabei. Wir alle haben Träume, Visionen, Sicht, wie unser Leben ausgehen soll und laufen soll. Aber du kannst dir nicht einfach zu all den anderen Dingen, die du noch in deinem Leben tun möchtest, hinzufügen. Du musst, wie Jesus sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Du wirst deine Rechte, Erwartungen, Pläne, Träume, Ambitionen an ihn abgeben müssen. Du wirst aufhören müssen, eigennützige Gebete zu sprechen, wie Gott segne, was ich tun will. Hey, Gott will segnen. Gott will mehr segnen, als du ahnst. Aber er hat Vorstellungen. Er hat dich geschaffen. Er hat dich gerettet und er hat einen Auftrag für dich. Sowohl in der säkulären Welt, was deinen Beruf und das betrifft, wie auch in der geistigen Welt. So, es ist gut zu fragen, Gott, was möchtest du, was ich mit meinem Leben anfange? Welchen Job soll ich machen? Hilf mir. Und vielleicht kommen da Überraschungen auf dich zu. Also ich habe die ganz bestimmt nach meiner Bekehrung erlebt, auch beruflich. Ich habe nie geplant, Pastor zu sein. Auch lange Jahre nicht in meinem gläubigen Leben, bis Gott sehr deutlich und sehr klar auch noch durch andere bestätigte und redete. Du händigst also Gott einen Blankoscheck mit deiner Unterschrift aus und bittest ihn, die einzelnen Angaben auszufüllen. Gott, hilf mir zu tun, was du segnen willst. Das ist eigentlich unser Gebet. Und in der Bibel steht, dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. So sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Und wenn du bereit bist, deinen Missionsauftrag zu erfüllen, egal was es kostet, dann wirst du Gottes Segen auf eine Art erfahren, wie nur wenige es erleben. Es gibt nichts, das Gott nicht für jemanden tun würde, der sich ganz dem Bau des Reiches Gottes hingibt. Das haben meine Frau und ich jetzt 20 Jahre erlebt und viel gesehen in anderen, die das getan haben. Und ich rede nicht von vollzeitlichen Leuten, ich rede von Christen, die einfach treu sind in dem, was Gott ihnen sagt. Jesus versprach, sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und vorher listet er auf, Nahrung, Kleidung, Wohnung. Okay, Gott meint wirklich ernst, was er sagt. Der Pastor, der Vater von Rick Warren, dem Autor von Leben mit Vision, war Pastor. Und zwar viele, viele Jahre, über 50 Jahre lang. Überwiegend in kleinen ländlichen Kirchengemeinden. Er war ein einfacher Prediger, aber er war ein Mann mit einer Mission. Seine Lieblingsbeschäftigung bestand darin, mit Teams von Freiwilligen in Übersee Räumlichkeiten für kleine Gemeinden zu bauen. In seinem Leben baute er über 150 Kirchengebäude in der ganzen Welt. 1999 starb sein Vater. Und in der letzten Woche seines Lebens war er in einem halbbewussten Zustand und schlief die meiste Zeit. Wenn er träumte, sprach er laut aus, wovon er träumte. Rick Warren, also sein Sohn, schrieb über diese letzten Tage: Während ich an seiner Seite saß und einfach nur seinen Träumen lauschte, lernte ich eine Menge über meinen Vater. Er verwirklichte einen Kirchenbau nach dem anderen. Eines Nachts, kurz vor seinem Ende, waren meine Frau und ich an seiner Seite, als Vater plötzlich sehr aktiv wurde und versuchte aufzustehen. Natürlich war er zu schwach und meine Frau drängte ihn, sich wieder hinzulegen, aber er bestand weiterhin darauf aufzustehen, sodass meine Frau schließlich fragte: Jimmy, was willst du tun? Er antwortete: Ich muss noch einen für Jesus retten. Er fing an, diesen Satz immer wieder zu wiederholen. Während der nächsten Stunde sagte er diesen Satz bestimmt 100 Mal. Ich muss noch einen für Jesus retten. Während ich an seinem Bett saß und mir die Tränen über die Wangen liefen, senkte ich den Kopf und dankte Gott für die Treue meines Vaters. In diesem Moment streckte Vater seine zerbrechliche Hand aus, legte sie auf meinen Kopf und sagte, als ob er mich beauftragen wollte: Rette noch einen mehr für Jesus. Rette noch einen mehr für Jesus. Ich beschloss, dass dies für den Rest meines Lebens mein Motto sein sollte. Und das ist auch mein persönliches Lebensmotto und das meiner Frau. Ich lade dich ein, dies auch zu deinem Lebensmotto zu machen, denn nichts wird für die Ewigkeit größere Bedeutung haben als das. Wenn du von Gott gebraucht werden willst, dann musst du dich um das sorgen, um das er sich sorgt. Und er wünscht sich mehr als alles andere, dass die Menschen Erlösung finden. Die Erlösung, die er erschaffen hat. Er möchte seine verlorenen Kinder wiederfinden. Nichts bedeutet Gott mehr. Das Kreuz beweist das. Ich bete dafür, dass du immer die Augen offen halten wirst, um einen mehr für Jesus zu gewinnen. Damit du, wenn du eines Tages vor Jesus stehst, sagen kannst: Auftrag erfüllt. So lass uns nun darüber nachdenken, wie wir durch die Botschaft unseres eigenen Lebens Menschen zu Christus führen können. Wie können wir das weitergeben auf unsere Weise, so wie wir sind? Gott hat dir eine Lebensbotschaft gegeben, damit du diese anderen mitteilen kannst. Als du Christ wurdest, wurdest du gleichzeitig Botschafter Gottes. Und Gott möchte durch dich zur Welt sprechen, so wie Paulus sagte: Ich rede als einer, der Christus dient. Was ich sage, kommt von Gott, dem ich mich verantwortlich weiß. Vielleicht meinst du, dass du nichts weiter zu sagen hättest. Doch diese Gefühle, die kommen vom Teufel, der versucht, dich ruhig zu halten. Du hast eine ganze Lagerhalle, voll mit Erfahrungen, die Gott gebrauchen möchte, um andere Menschen in seine Familie einzuladen. In der Bibel steht: Wer den Sohn Gottes anerkennt, trägt dieses Zeugnis in seinem Herzen. Und deine Lebensbotschaft hat 4 Bestandteile, wie ich jetzt kurz eingehen möchte. Das erste ist dein Zeugnis, die Geschichte, wie du eine Beziehung mit Jesus begannst. Für viele ist das noch nicht lange her, du hast noch keine Schwierigkeiten, das aufzuschreiben. Das zweite ist die Lektion deines Lebens oder die Lektionen, die wichtigen Lektionen, die Gott dir beigebracht hat. Das dritte ist deine von Gott gegebene Neigung. Themen oder Menschen, die Gott dir ans Herz gelegt hat, und dann schließlich die gute Nachricht, die Botschaft der Errettung an sich, über die wir jetzt gesprochen haben. Dein Zeugnis erzählt die Geschichte, wie Jesus dein Leben verändert hat. Paulus sagt, er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Das ist der Kern des Begriffs Zeugnis ablegen. Es geht darum, einfach über deine persönliche Erfahrung mit Gott zu sprechen. Halleluja. Persönliche Geschichten sind das, was mehr Menschen erreicht und beeindruckt, als viele theologische Abhandlungen, die du bringen könntest, die Leute eher langweilig erscheinen würden. Das, was du mit Gott erlebt hast, das ist das, was Menschen interessiert und wo sie auch hinhören. Ein weiterer Vorteil deines Zeugnisses ist es, dass intellektuelle Abwehrmechanismen umgangen werden. Viele Menschen, die die Autorität der Bibel nicht akzeptieren wollen, hören auf eine ehrliche persönliche Geschichte. Deshalb verwendet Paulus bei 6 verschiedenen Gelegenheiten sein Lebenszeugnis, um das Evangelium zu verkünden, statt die Heilige Schrift zu zitieren. Petrus rät dasselbe. Seid immer dazu bereit, sagt er, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Begegnet ihnen freundlich und mit Respekt. So, die beste Methode, um das zu sein, ist, dass ich meine Geschichte in 4 Abschnitte einteile. Erstens, wie war mein Leben, bevor ich Jesus kennenlernte? Zweitens, wie bemerkte ich, dass ich Jesus brauche? Wo war der Anlass, dass ich nach Gott mich ausgestreckt habe, offen war, gesucht habe? Und drittens, wie habe ich mein Leben Gott anvertraut? Wie war das? Was ist da passiert? Und viertens, was hat sich verändert, nachdem der Heilige Geist mich erfüllt hat und verändert hat? Und diese 4 Schritte, wenn ich die einfach mal notiere auf eine Seite, dann habe ich ein Lebenszeugnis, das ich weitererzählen kann. Und das glaubhaft und klar ist, weil das ist deine Geschichte, niemand sonst kann die erzählen. Das Zweite sind die Lektionen deines Lebens. Was hat Gott dir beigebracht? Und da gibt es so viel, was du lernst mit jedem Tag, den du mit Christus unterwegs bist. Schreibe doch die wichtigsten Lektionen auch mal auf. Das, was du die letzten 5 Monate, 6 Monate gelernt hast mit Gott. Über den Heiligen Geist, über Demut, über Heilung, über Themen, die dir das Herz fröhlich machen. Wir sollten dankbar sein, dass Salomo all seine Lektionen aufschrieb. Wir kennen sie heute in dem Buch der Sprüche und ich genieße dieses Buch sehr. Es bringt mir so viel Weisheit und so viel Erkenntnis über Punkte, die heute in meinem Leben relevant sind. Und so sind deine Lektionen, die du gelernt hast, für andere vielleicht der Schlüssel, um näher zu Gott zu kommen. Stell dir vor, wie viel unnötiger Frust vermieden werden könnten, wenn wir von den Lebenserfahrungen anderer lernen würden. Ich habe mir das fest vorgenommen. Ich will so wenig Fehler wie möglich machen und so viel aus Fehlern von anderen lernen wie irgend möglich. Denn es reicht auch, wenn einer diese Fehler macht. Ja? Ich kann das bestimmt auch, aber wenn ich es doch vermeiden kann, besser. Dann gibt es die Neigungen, von Gott gegebenen Neigungen. Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Er liebt einige Dinge leidenschaftlich und er hasst andere Dinge leidenschaftlich. Und wenn deine Beziehung zu ihm enger wird, dann wird er dir etwas ans Herz legen, was ihm ein wichtiges Anliegen ist, damit du für ihn ein Sprachrohr in dieser Welt sein kannst. Das kann ein Problem, ein Ziel, ein Prinzip, eine Gruppe von Menschen sein. Was immer es ist, du wirst dich berufen fühlen, darüber zu sprechen und zu tun, was du kannst, um eine Veränderung herbeizuführen. Du kannst dich nicht zurückhalten, über das zu reden, was dir am meisten am Herzen liegt. Jesus sagt, wovon dein Herz voll ist, geht der Mund über. Und Jeremia sagte, aber wenn ich mir sage, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht mehr in seinem Auftrag reden, dann brennt dein Wort in meinem Innern wie ein Feuer. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Es gibt Momente, da kann ich nicht schweigen, da muss die Wahrheit gesagt werden. Dr. Yonggi Cho, der Pastor der größten Gemeinde der Welt in Südkorea, schrieb, dass ein wesentliches Kriterium, um Gottes Willen für mein Leben zu erkennen, unser eigenes Verlangen ist. Wenn ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin und in Jesu bin, mir das wirklich Priorität 1 ist, dann sagt mir mein Verlangen, das, was in meinem Herzen groß wird, ganz, ganz oft, was Gott will in meinem Leben. Es ist nicht so, dass er mich immer dazu bringt, das zu tun, was ich überhaupt nicht mag. In aller Regel gar nicht. Gott nimmt das Verlangen, was er in dich hineingelegt hat. Und dann die gute Nachricht. Da, wo wir darüber gesprochen haben, dass Gott alle rettet und alle retten möchte. Paulus schreibt dazu, in Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er uns verkündigen. Wenn wir auf Gottes Gnade vertrauen, die uns durch das rettet, was Jesus für uns tat, dann sind uns unsere Sünden vergeben. Unser Leben bekommt einen Sinn und uns ist eine Zukunft im Himmel versprochen. Es gibt eine Vielzahl von Büchern, die uns helfen kann, wie wir das Evangelium weitergeben können. Das möchte ich ja jetzt an dieser Stelle auch abschließen. Gott hat nie eine Person erschaffen, die er nicht liebt. Jeder ist ihm wichtig. Als Jesus seine Arme weiter am Kreuz ausstreckte, sagte er damit, ich liebe euch so sehr. Das ist das größte Liebesversprechen, was je gegeben wurde auf diesem Planeten. Und in der Bibel steht, was wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl, wir sind davon überzeugt. Weil einer für alle Menschen starb, sind sie alle gestorben. Und wenn du hinsichtlich deines Auftrags in dieser Welt müde geworden bist, dann nimm dir etwas Zeit und denk darüber nach, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Man hat es so schnell gesagt und so oft gehört, dass die Gefahr da ist, dass es zur Routine wird und wir es nicht mehr wirklich durchdenken, was eigentlich geschehen ist, wenn Gott Mensch wird und für uns ans Kreuz geht, um unsere Schuld damit auszulöschen. Uns müssen die Menschen am Herzen liegen, die Gott nicht kennen, denn Gott sind sie auch wichtig und Liebe lässt keine Wahl. Ehre sei Gott. Er hat Geduld mit uns. Es gibt viel zu tun. Ja, Amen. Konservative Schätzungen, die gehen von 1,5 Milliarden Christen auf der Erde aus. Das ist sehr konservativ, sehr großzügig gerechnet. Die wenigsten Bibelschulen und Theologieninstitute, die ich kenne, würden diese Zahl unterschreiben. Die sagen, es sind deutlich weniger. Aber gehen wir mal davon aus, 1,5 Milliarden Christen auf der Erde. Mindestens 5 Milliarden Menschen sind nicht gerettet, sondern auf dem Weg in eine Ewigkeit ohne Gott, die Bibel Hölle nennt. Bei dem furchtbaren Tsunami im Dezember 2005 starben 250.000 Menschen in einem Schlag, mit einer Welle. Das war die perfekte Welle für den Tod. Würde man sie alle hintereinander stellen, alle diese 250.000 Leben, dann würdest du eine Schlange haben von 50 Kilometern Länge. Tote Menschen, die von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen wurden. Das ist von hier bis Wiesbaden oder in die andere Richtung bis Koblenz. Die komplette Autobahn entlang, bis dorthin würden Menschen stehen, die alle mit diesem einen Schlag aus dem Leben gerissen wurden. Doch stellt man die Menschen unserer Zeit, die heute leben, hintereinander, die Jesus nicht kennen, die verloren gehen, dann würden wir 40 Reihen quer um den Äquator bekommen mit Menschen. 40 mal 40.000 Kilometer Menschen, die auf dem Weg sind in die Hölle. Und das sollte uns was ausmachen. Das sollte uns nicht kalt lassen, weil wir sagen, naja, wir sind ja auf der sicheren Seite. Wir haben Christus, wir wissen, die Ewigkeit ist sicher. Wir haben Heilsgewissheit, ja. Aber der Auftrag des Dienstwagens soll heute ganz neu in eure Herzen kommen. Wir werden darüber reden, auch in den letzten 2 Monaten des Jahres noch verstärkt, über Evangelisation und warum das unser Job ist. Und nicht der Job von Evangelisten oder von hauptamtlichen Dienern Gottes, sondern jedes einzelnen Christen. Oft habe ich Leuten gesagt, die auf dem Weg in die Weltmission waren, manchmal habe ich angefangen, bleib hier. Oh, ich habe einen Ruf, in die Weltmission zu gehen, sagt mir manch einer. Dann sage ich, du bist angekommen. Wie meinst du das? Du lebst in dem Land, wo 98% der Menschen auf dem Weg in die Hölle gehen. Hier ist Weltmission. Wir sind nicht nur eine Gemeinde in Deutschland, im Land der Reformation. Wir sind eine Missionsgemeinde in einem absoluten Missionsstaat. Ich brauche nicht nach Afrika gehen. Wenn ich nach Ghana gehe, da haben wir 30% Christen im Land. Das ist keine Mission, sondern die können hierher kommen und uns helfen. Wir helfen ihnen, weil sie materiell Hilfe brauchen, aber geistig gesehen sind die uns weit überlegen. Versteht ihr? Wir sind Missionsland hier. Ist uns oft nicht so vor Augen, weil wir sind ja so zivilisiert. Und wir gehen so zivilisiert in die Hölle, mit so viel Hightech und so viel Wohlstand. Aber glaubt mir, es kommt der Tag, wo das alles völlig egal ist. Und es keinen Unterschied mehr macht. Er schuf dich als Mitglied seiner Familie, erstens. Er schuf dich als Abbild seines Charakters, zweitens. Als jemand, der seine Herrlichkeit vergrößern sollte, drittens. Viertens, als Diener seiner Barmherzigkeit und fünftens, als Botschafter seines Evangeliums für andere. Nochmal die 5 Ziele Gottes für unser Leben, auf andere Weise ausgedrückt. Vor diesen 5 Berufungen, ihr Lieben, lässt sich die 5. ausschließlich auf der Erde leben. Die anderen vier, die werden wir in der Ewigkeit auf irgendeine Art und Weise fortsetzen. Aus diesem Grund ist die Verbreitung des Evangeliums so wichtig. Dir steht nur eine kurze Zeit zur Verfügung, um deine Lebensbotschaft weiterzusagen und deinen Auftrag zu erfüllen. Es hat sich längst rumgesprochen, dass die Erreichung von Menschen für Christus viel effektiver durch Kleingruppen als durch große Veranstaltungen geschieht. Das wissen wir. Das weiß die Weltchristenheit schon lange. Mir ist keine in der Seelengewinnung erfolgreiche christliche Gemeinde bekannt, die nicht aus Zellen oder Kleingruppen besteht. Darum ist ein Weg, von dem ich überzeugt bin, dass er für nahezu jeden Christen gangbar ist, der die Gründung und die Leitung einer evangelistischen Kleingruppe, die wir hier Zelle nennen. So kann jeder Christ seinen Auftrag tun als Teil einer Gemeinde, durch Unterabdeckung unter die Leiterschaft und vorbereitet zu sein durch ein Training, was wir hier anbieten, was auch bald beginnt. Hier im Christuszentrum liegen zwischen der Bekehrung eines Menschen, ich sagte das schon, und dem Öffnen einer Zelle oft weniger als 2 Jahre. Und wir haben dafür auch einen klaren Ausbildungsweg und eine fantastische Betreuung eingerichtet. Ich möchte darauf mal hinweisen, nicht jeder weiß darum. Heute sind bereits 50% aller Gemeindemitglieder selbst Zellleiter. Aktiv in der Zellleiterschaft. Manche Zellen haben 1, 2 Leute, manche Zellen haben 14 Leute. So, da ist alles möglich. Es geht nicht um Zahlen. Es geht darum, ich übernehme meine Verantwortung mit dem Ziel, eine Person zu Christus zu führen, sie zu festigen in ihrem Glauben, sie zu trainieren, die biblischen Werte in das Leben zu integrieren, den Heiligen Geist zu hören, Gebet, all die Basisthemen und dann selbst wieder zu senden, das Gleiche zu tun. Das ist eine fantastische Möglichkeit, Gemeinde zu bauen, die wir hier sehr, sehr, sehr schätzen und lieben gelernt haben. Und die hat unser ganzes Denken so auf den Kopf gestellt, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir kommen von ganz woanders her und sind hier bei etwas angekommen, wo wir nur staunend stehen und sagen, Gott, es ist unglaublich, was du durch diese Arbeit jetzt getan hast und noch tust. So, eine Kleingruppe zu gründen, warum ist das nicht dein Ziel? Wäre das nicht schön, so ein Ziel zu haben? Ich werde Menschen dienen, vielleicht nur einem, vielleicht 12. Vielleicht 20, keine Ahnung, wie viel Gott dir dann anvertraut. Aber alles beginnt beim ersten Menschen oder beim ersten Schritt. So, der Start für den nächsten Vorbereitungsprozess, der ist übrigens das nächste Begegnungswochenende. Nur Gemeindemitglieder können eine Zelle machen des Christuszentrums, das ist, denke ich, logisch. Und der Weg in die Mitgliedschaft hinein, die erste Voraussetzung, ist die Teilnahme an einem Begegnungswochenende. So, jeder, der sagt, hey, da möchte ich, in die Richtung möchte ich gehen, zumindest möchte ich mal rausfinden, könnte das meine Richtung sein, dann ist dieses Begegnungswochenende dein erster Schritt und das Erste, was du tun solltest. Es geht dann weiter mit verschiedenen Ausbildungsgängen, die wir anbieten. Jedes ist frei und man kann immer wieder sagen, ja oder nein. Und wer das denn durchlauft, der kommt relativ kurzfristig dahin zu sagen, okay, jetzt möchte ich das. Jetzt werde ich das tun. Ich werde meinen Auftrag annehmen und ich werde ihn auf diese Weise angehen. Amen. Naja, so überzeugend war das jetzt nicht. Die Zellleiter, die jetzt hier sind, würdet ihr mal kurz aufstehen? Die schon als Zellleiter aktiv sind, dass ihr immer kurz aufsteht. Weil manchmal hilft es einfach mal ein Bild zu haben, wie sieht denn so jemand aus, der das schon tut. Könnt ihr mal kurz mal rundgucken, so der jetzt noch sitzt. Das sind so, das sind Teile dieser 50%, die schon aktiv das tun. Und ihre Schritte machen. Einige machen die ersten Schritte, andere sind schon mittendrin und erleben großartige Dinge. So, vielen Dank, ihr könnt euch wieder setzen. Ich fasse zusammen. Die Bedeutung deines Auftrags, deine Mission ist eine Fortsetzung der Mission Jesu. Deine Mission ist ein wunderbares Vorrecht. Anderen Menschen zu erzählen, wie sie das ewige Leben erhalten können, ist das Größte, das du für sie tun kannst. Deine Mission hat Bedeutung für die Ewigkeit. Deine Mission gibt auch deinem eigenen Leben Sinn und Zweck. Und Gottes Zeitplan für diese Welt ist an die Erfüllung unseres Auftrags gekoppelt. Das haben wir zu dem Auftrag hier ausgeführt. Und zur Botschaft deines Lebens haben wir gesagt, deine Lebensbotschaft besteht aus 4 Teilen. Aus deinem Zeugnis, deinem Lebensbericht in diesen 4 Punkten, die wir erwähnt haben. Aus den Lektionen, die Gott dir gegeben hat in deinem Leben, aus deinen Neigungen, die Gott dir gegeben hat und auch aus der guten Nachricht, die Botschaft der Errettung. So, das Zentrale am Evangelium ist die Tatsache, dass das Herz des Vaters im Himmel sich danach sehnt, dass Menschen, die ohne ihn in ihrer Schuld verloren und von Gott getrennt sind, gerettet werden und nach Hause an Gottes Herz geholt werden. Und nur wer das erlebt hat, ist fähig, auch andere zu Gott zu führen. Jeder andere, der das versucht, würde schnell in Religion landen, in religiösem Benehmen. Würde sagst du, hey, die Botschaft ist cool, das ist richtig, oh, das will ich auch machen. Aber wenn du ihn nicht kennst, nur die Botschaft vielleicht jetzt motiviert wurdest, ist es nie dasselbe, wie wenn er, Jesus Christus selbst, in dein Herz eingezogen ist und dein Herr geworden ist. So lade ich jetzt jeden, der mich hört, ganz gleich, ob jetzt hier live oder auf CD oder Podcast, ein, der ganze Sache machen möchte mit Gott, der sagt, ab heute gehört mein Leben ihm. Wir haben das gesungen hier so schön, das Singen ist eine Sache, das zu leben ist nochmal eine andere. Oft führt das eine zum anderen. Denn du hast überhaupt nichts zu verlieren, wenn du dein Leben Gott gibst, aber alles zu gewinnen. Je jünger du bist, desto mehr möchte ich dich ermutigen. Wart nicht so lange. Manchmal denken wir, wenn wir jung sind, das ganze Leben liegt vor uns. Ich habe zu viele sterben sehen aus meiner Generation. Ich bin erst 40. So viele sind schon nicht mehr da, die das nie für möglich gehalten hätten, dass es so schnell gehen kann. Lass uns unser Leben jetzt Gott weihen und mit ihm leben, denn wir haben nichts zu verlieren, aber eben alles zu gewinnen. Und wer heute Vergebung seiner Schuld empfangen möchte und in eine lebendige Beziehung zu Gott eintreten will, den möchte ich einladen, jetzt nach vorne zu kommen. Lass uns doch dazu alle mal aufstehen. Ich möchte hier kein großes Drumherum machen, weil ich glaube, dass es eine Entscheidung ist, die nicht von Gefühlen abhängt. Ich frage nicht, fühlst du dich jetzt danach? Bist du jetzt so weich gepredigt, dass du jetzt unbedingt oder so? Ich möchte die einladen, die sagen, und heute gehe ich hier nicht raus, bevor ich weiß, dass Gott in meinem Leben Herr ist, dass ich ihm gehöre, dass ich gerettet bin, dass meine Schuld vergeben ist. Wer das möchte, bitte komm jetzt schnell nach vorne. Ich möchte mit dir beten, ich möchte dich segnen und möchte es festmachen vor Gott, dass du seine Tochter oder sein Sohn bist. Wo sind die mutigen und kühnen Leute, die hier jetzt kommen? Ja, Ehre sei Gott. Ich weiß, als ich gekommen bin, ich war der Erste. Es war in Wiesbaden auf einer Evangelisation. Siegfried Müller macht den Aufruf und ich sagte, ich bin der Erste vorne. Das ist genau das, was ich will. Das ist genau das, was ich will. Ehre sei Gott. Ehre sei Gott. Ich frage noch einmal, wo sind die mutigen Männer und Frauen, die sagen, ab heute gehe ich mit Gott hier weiter. Komm her, wart nicht bis zum nächsten Mal, wart nicht bis irgendwann. Wenn Gott dein Herz angerührt hat, dann ist heute deine Zeit. Halleluja. Ehre sei Gott. Männer stehen auf für Gott. Fantastisch. Fantastisch. Halleluja. 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 Ehre sei Gott. Ist da noch jemand? Komm, komm. Keine Furcht. Hier passiert niemandem irgendwas. Du wirst doch kein Mitglied dieser Gemeinde mit dieser Entscheidung. Du wirst ein Mitglied der Familie Gottes. Das ist was ganz anderes. Halleluja. Sagte mal einer, Mitglied dieser Gemeinde zu werden, ist super schwer, aber Mitglied in der Familie Gottes zu werden, ist ganz einfach. Und das stimmt. Gott nimmt jeden sofort an. Wir warten immer so ein bisschen, bis wir wissen, wer ist. Halleluja. Gott ist hier. Oh, das ist großartig. Das ist großartig. Ehre sei Gott. Adam, das ist eine fantastische Entscheidung, die du hier triffst. The best choice you ever had made in your whole life. Ich möchte auch hier schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch, wir beten jetzt gleich, aber dass Sie hierher gekommen sind, Sie waren der Erste. Gott vergisst es nicht. Gott vergisst nicht, dass Sie hier sind. Er liebt Sie. Und er hat einen Plan für Ihr Leben, selbst wenn Sie denken, naja, da kann nicht mehr viel sein. Gott hat einen Plan für Ihr Leben und er ist größer, als Sie denken. Halleluja. Ehre sei Gott, eine mutige Frau. Schön, dass Sie hier sind. Und wir beten jetzt zusammen. Ihr könnt alle das Gebet mitbeten an eurem Platz. Das Gebet kann man nicht zu viel beten, da passiert auch nichts. Ich möchte Sie bitten, dass Sie es laut aussprechen, weil das ist Ihr Gebet. Ich gebe es die Worte nur vor, aber wenn Sie es von Herzen sprechen, dann hat es für Sie eine Kraft und es verbindet Sie mit dem lebendigen Gott. Wollen wir das zusammen machen? Komm, wir knien uns einfach hier vors Kreuz. Lass uns so, wenn Sie knien können, wenn nicht, können Sie auch gern stehen bleiben. Wir gehen jetzt zu unserem Herrn und König und zu unserem Dad. Halleluja. Okay, wer möchte, sprich mir jetzt nach. Herr Jesus, ich komme zu dir, um dir mein Leben hinzulegen. Ich habe gesündigt. Ich habe Fehler gemacht. Es tut mir leid, Herr. bitte vergib mir alle meine Schuld. Mach mich ganz rein. Und schenk mir dein ewiges Leben. Ich liebe dich, Herr. Und von heute an sollst du mein Herr sein. Führe mein Leben. Von jetzt bis zu meinem letzten Atemzug. Und hin bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Halleluja. Ehre sei Gott. Das ist Ihr Applaus. Denn die Bibel sagt, dass für jeden Menschen, der sein Leben Gott gibt, die Engel im Himmel eine Party feiern. Das wirklich steht in der Bibel drin. So ist Freude im Himmel. Und darum freuen wir uns auch. Und ich möchte Sie noch um einen Gefallen bitten. Wir haben hier ein neues Lebenteam. Quietsche ich gerade hier? Oh, ich mache das mal jetzt aus. Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden.
Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.